ARD.
Feuerpause in Gaza, wie die Verhandlungen laufen.
Immer weniger Adoptionen in Deutschland, warum das so ist und was Vorurteile damit zu tun haben.
Ungenaue Wettervorhersagen, warum Wetter-Apps oft unzuverlässig sind.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 16. August. Uli Spinnrad aus Mönchengladbach und Moritz Zachow aus Hannover sind für euch da.
Hi, guten Morgen. Und heute steigen wir mal mit einem sehr ernsten Thema ein.
Wir wollen jetzt ein Ende. Wir sind müde. Wir wollen das jetzt, nicht morgen. Wir wollen, dass es heute kommt. Hoffentlich wird es gut morgen, aber wir wollen auch, dass es heute gut wird. Wir bitten alle, die palästinensische Führung und Amerika und Israel, wir wollen es heute, jetzt.
Tja, der klingt ganz schön verzweifelt, dieser Mann aus Khan Yunis im Gazastreifen. Ist aber auch kein Wunder. Seit 10 Monaten gibt es da schon Kämpfe und Luftangriffe. Mehr als 40.000 Menschen sind in diesem Krieg zwischen der Terrororganisation Hamas und der israelischen Armee schon getötet worden. Das sagt jedenfalls die Hamas. Unabhängig überprüfen lässt sich diese Angabe nicht.
Seit gestern, also Donnerstag, wird ja wieder verhandelt über eine Waffenruhe und darüber, ob israelische Geiseln, die in den Händen der Hamas sind, gegen palästinensische Insassen, die ja in israelischen Gefängnissen sitzen, ausgetauscht werden können. Wobei ja auch keiner so richtig weiß, wie viele Geiseln überhaupt noch leben.
Treffpunkt der aktuellen Gespräche zu einer Feuerpause ist Doha in Katar. Und vermitteln wollen andere Länder, nämlich eben Katar, Ägypten und die USA. Und auf dem Tisch liegt ein 3-Stufen-Plan. Der sieht vor, dass es erst eine 6-wöchige Feuerpause gibt, danach dann eine dauerhafte Waffenruhe. Ja, und zum Schluss dann der Wiederaufbau von Gaza, weil das Gebiet ist ja mehr oder weniger schon in Schutt und Asche gelegt worden. Den Plan gibt es auch schon seit Monaten, aber es gibt auch immer wieder neue Forderungen und neue Hürden, die eine Einigung verhindern.
Ja, wer da verhandelt, hast du gerade gesagt, Israel sitzt da auch mit am Verhandlungstisch, aber Vertreter der Hamas nicht. Die Hamas hat nämlich nochmal betont, sie wolle nicht verhandeln, solange es Angriffe von Israel gibt. Ich glaube, ihr merkt es da auch schon, es ist eine ziemlich komplizierte Situation da gerade und im Gazastreifen haben auch deswegen viele die Hoffnung aufgegeben, dass es eine Einigung gibt, zum Beispiel dieser Mann hier.
Ich bin nicht optimistisch, weil es vorige Erfahrungen gibt. Wir haben schon mal gesagt, der Krieg ist zu Ende, waren froh, haben gefeiert, gelacht. Und dann war doch das Gegenteil der Fall. Es wurde nur noch schlimmer. Die Zerstörung, die Tötungen. Von diesem Ausgangspunkt her sage ich nein. Ich persönlich bin nicht optimistisch.
Abgesehen von der Waffenruhe gibt es auch noch die Hoffnung, dass die Gespräche verhindern könnten, dass der Iran Israel angreift. Wir müssen uns da nochmal dran erinnern. Israel hat zuletzt ja sowohl den Hamas-Chef als auch den Hezbollah-Chef getötet. Und der Iran unterstützt diese beiden Terrorgruppen und will Israel vernichten. Deshalb wird seit Wochen erwartet, dass es bald einen Racheakt für diese Tötungen gibt und der Iran Israel angreift.
Das alles führt dann auch zu einer Spirale der Aufrüstung, weil der Iran eben droht, kriegt auch Israel dann auch noch mehr Unterstützung von den USA. Die haben Kampfjets und Kriegsschiffe in die Region geschickt, um im Fall der Fälle Israel helfen zu können.
Ja, die gute Nachricht ist, dass die Gespräche fortgesetzt werden sollen. So zumindest ist der Stand jetzt um 5 Uhr am Freitagmorgen. Also es wird offenbar noch verhandelt. Die USA haben das Wort vielversprechend benutzt, auch wenn es noch keine Einigung gibt. In Tel Aviv haben am Abend tausende Menschen demonstriert. Kommt nicht ohne einen Deal zurück, war ihr Slogan. Shachar war mit ihrer Mutter auch mit dabei auf der Straße.
Ich glaube, wenn wir sehen, dass die Geiseln wirklich zurückkommen, dann wird das die große Last von den Herzen so vieler Menschen nehmen. Und das brauchen wir so sehr. Wir brauchen das so
sehr. Was bei den Verhandlungen rumkommt, ob sich da alle Seiten auf eine Feuerpause im Gazastreifen einigen können oder ob die Lage da noch weiter eskaliert, das erfahrt ihr natürlich jederzeit auf tagesschau.de.
Unsere Kurznachrichten.
In Nordrhein-Westfalen gibt es einen weiteren Verdacht auf Sabotage an einem Bundeswehrstandort. In der Stadt Mechernich in der Eifel ist ein Loch an einem Kasernenzaun entdeckt worden. Direkt daneben befindet sich ein großes Trinkwasserreservoir. Darüber werden zum einen der Bundeswehrstandort, zum anderen aber auch Teile der Stadt versorgt. Die Stadtwerke haben dazu aufgerufen, das Trinkwasser erstmal nicht zu benutzen. Auch in den Fällen an anderen Kasernen ist unklar, ob wirklich Wasser vergiftet wurde. Und auch wer dahinter stecken könnte, ist noch nicht bekannt.
Im Zusammenhang mit dem Tod des Schauspielers Matthew Perry aus der Serie Friends ist Anklage gegen 5 Personen erhoben worden, auch gegen einen seiner Ärzte. Sie werden beschuldigt, Matthew Perry mit großen Mengen des Betäubungsmittels Ketamin versorgt zu haben, durch das er im Endeffekt gestorben ist, obwohl sie von seinen Suchtproblemen wussten.
Aus Schweden wurde der erste Fall der neuen Mpox-Variante in Europa gemeldet. Früher wurde das Virus ja Affenpocken genannt. Nach Angaben der schwedischen Regierung hat sich der Infizierte vorher in Afrika aufgehalten. Gestern hat die Weltgesundheitsorganisation für Afrika die höchste Alarmstufe ausgerufen. Für Europa wird die Gefahr aber als gering eingeschätzt.
Und die Deutsche Bahn beginnt heute mit ihren Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Bis Mitte Dezember gibt es dadurch große Probleme. Es fahren weniger Züge und die Fahrzeit verlängert sich zwischen Hamburg und Berlin um eine Dreiviertelstunde. Für viele Paare in Deutschland ist es ja irgendwann schon der größte Wunsch, ein Kind zu bekommen. Der geht auch oft in Erfüllung, aber fast jedes zehnte Paar ist kinderlos und das, obwohl es gerne Nachwuchs hätte.
Tja, und manchmal klappt es auch einfach nicht. Weder auf natürlichem Wege noch mit medizinischer Hilfe, also zum Beispiel mit künstlicher Befruchtung. Und dann bleibt manchmal nur noch die Möglichkeit, ein Kind zu adoptieren. Bei Katharina und ihrem Mann hat es mit der natürlichen Schwangerschaft auch nicht geklappt. Und deshalb haben sie sich vor einigen Jahren entschieden, ein 2 Jahre altes Mädchen aus Thailand zu adoptieren.
Und wir haben uns für Adoption entschieden, weil es uns viel logischer erschien, einem Kind zu Hause zu geben, was schon auf dieser Welt ist, als jetzt möglicherweise künstlich eins zu erzeugen. Aber das muss natürlich jeder selber wissen.
So wie Katharina und ihr Mann machen es aber immer weniger Paare in Deutschland. Kinder aus dem Ausland zu adoptieren machen sowieso die wenigsten. Im vergangenen Jahr waren es nur 62 Kinder, viele aus Haiti oder Thailand. Meistens sind es aber die Stiefeltern, die in einer Beziehung dann Kinder adoptieren. Insgesamt gesehen gab es im vergangenen Jahr so wenige Adoptionen wie seit der Wiedervereinigung nicht. Ungefähr 3600 Mädchen und Jungen haben neue Eltern gefunden, das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt.
Und was die Gründe für die wenigen Adoptionen sind, das besprechen wir gleich. Vorher bleiben wir aber noch mal kurz bei unserem Beispiel. Also bei Katharina und ihrem Mann. Bei den beiden ist es jetzt so, dass die Tochter mittlerweile schon 10 Jahre alt ist und ja, sich langsam so ein paar Fragen stellt.
Wenn die Klassenkameraden anfangen zu fragen, wenn Kinder, sagen wir mal, auch sehr viel bewusster feststellen, wo kommen denn Babys eigentlich her? Und dass Babys offensichtlich ein bisschen aussehen wie ihre Eltern.
Tja, das gehört natürlich dazu, weil so blond wie die deutschen Eltern ist die Tochter aus Thailand natürlich nicht. Und jetzt stellt sich für Katharina und ihren Mann ein ganz neues Problem. Da ihre Tochter möchte nämlich wissen, wer denn eigentlich ihre leibliche Mutter ist und hat gesagt, sie will mit einer Freundin nach Thailand fliegen und nach der Mutter suchen.
Das geht natürlich nicht, ne? Mit 10 Jahren ist sie dafür noch viel zu klein, um auf eigene Faust jetzt loszufliegen. Aber dass dieser Tag und diese Situation irgendwann kommen, das war Katharina natürlich klar. Und sie hat dann auch versucht, die Fragen ihrer Tochter so gut es geht zu beantworten.
Weil natürlich stellt sich ein Kind in Frage und dann auch mit Beginn der Pubertät. Bin ich schön? Sehe ich anders aus? Werde ich gehänselt? Auch rassistische Themen, sind wir ganz ehrlich, wir können uns da auch nur bedingt reinfühlen. Wir können es nur, wie alle leiblichen Eltern auch, bestmöglich machen, weil Kindererziehung bekommt ja niemand von Natur aus mit, sondern jeder macht es so gut, wie er kann.
Ja, das ist für Adoptiveltern eine Situation, mit der sie vermutlich alle irgendwann mal konfrontiert werden. Das weiß man also schon, wenn man als Paar über eine Adoption nachdenkt. Und das könnte natürlich auf manche abschreckend wirken und auch ein möglicher Grund dafür sein, dass zuletzt so wenig Kinder in Deutschland adoptiert wurden.
Ja, es gibt aber auch große Fortschritte bei der künstlichen Befruchtung. Dafür entscheiden sich mittlerweile auch viele, auch ein Grund. Aber es gibt eben auch immer noch viele Vorurteile, was Adoption betrifft. Das wirkt dann vermutlich auch abschreckend. Dann wird zum Beispiel gesagt, die Mutter war vielleicht drogenabhängig und musste deshalb das Kind abgeben. Und dann sei ja nicht klar, ob das Kind vielleicht auch Schaden davon genommen hat oder ob es auch andere traumatische Erfahrungen machen musste. Also zum Beispiel Gewalt oder auch sexuellen Missbrauch.
Ja, und an der Stelle wollen wir mal ein bisschen aufklären, denn Paare können sehr viel über die Eltern des Kindes erfahren, über die Lebenssituation, die Vergangenheit und natürlich auch über die Gesundheit des Kindes. Diese Infos, die gibt's eben alle schon im Adoptionsprozess. Wirklich anonym verlaufen nur 3% der Adoption. Und bei der wohl wichtigsten Frage, ne, werden potenzielle Adoptiveltern auch von der Adoptionsstelle unterstützt, nämlich, wie weiß ich eigentlich, ob das Kind zu mir passt?
Diese Adoptionsstelle hat nämlich die Aufgabe, für ein Kind die richtige Familie zu finden, weil das Wohl des Kindes ganz klar im Vordergrund steht. Und deshalb sprechen die Beraterinnen und Berater auch mit den potenziellen Eltern und überlegen, ob es vielleicht eher ein Säugling oder ein jugendliches Kind werden könnte, also das zu deren Leben dann in Deutschland passen würde. Und wenn es dann wirklich mal soweit ist, wenn Kind und Eltern also zusammenkommen, dann gibt es auch noch den Familienalltag auf Probe, so heißt das.
Ja, nennt sich Adoptionspflegezeit und bedeutet, dass sich das Paar und das Kind dann ungefähr ein Jahr aneinander gewöhnen, manchmal auch länger. Und dann sprechen eben alle Beteiligten darüber, ob es für sie passt. Und erst wenn wirklich alle zufrieden sind, dann wird die Adoption ausgesprochen.
Und wenn ihr da mehr zu wissen wollt, zum Beispiel, welche Beratungsstellen es gibt, dann schaut gerne mal in unsere Folgenbeschreibung. Da haben wir euch ein paar weitere Infos verlinkt.
So Uli, jetzt wird's ein bisschen leichter. Stell dir mal vor, du bist am Wochenende auf einer Party und du unterhältst dich mit den Gästen. An welchem Punkt in der Unterhaltung weißt du denn, dass ihr euch nichts mehr zu sagen habt?
Boah, spätestens wahrscheinlich, wenn ich frage... Nee, Quatsch, wenn wir über das Wetter sprechen, das ist doch der Klassiker, oder?
Ja, ja, genau. Richtig, darauf wollte ich hinaus.
Ja, ja,
du erlebt. Und ich, ne? Genau. Eine Woche haben wir jetzt den Podcast zusammen begleitet und wir haben ja über vieles gesprochen. Und jetzt, Uli, haben wir uns nichts mehr zu sagen und deswegen geht es jetzt ums Wetter.
Ja, das ist würdig und recht, genau.
Aber Spaß mal beiseite, ne? Thema Wetter-Apps und wie verlässlich sind die eigentlich? Das finde ich schon spannend.
Ja, diesen vorinstallierten Wetter-Apps auf dem Handy kann man ja irgendwie sowieso schon mal nicht trauen, aber auch nicht so richtig denen, die man sich vielleicht später runterlädt, weil man eben denkt, die sind besser als die vorinstallierten.
Irgendwie nicht immer sehr valide, die Aussage dort. Und deswegen hat mich das auch umso mehr gewundert, dass das so heftig kam am Ende des Tages.
Ich kann mich da nicht so immer drauf verlassen, habe ich das Gefühl.
Ich gucke immer jeden Morgen auf die Wetter-App einmal. Und da stand einfach nur 14, 15 Uhr Regen, leichter Schauer. Das war ja kein leichter Schauer, also sorry.
Ja, und jetzt nach dieser Recherche hier kann ich das Gefühl auch irgendwie mit Fakten untermalen. Viele vorinstallierte und auch kostenlose Wetter-Apps greifen nämlich auf US-amerikanische Daten zurück. Tja, und die sind natürlich nicht so gut geeignet für Vorhersagen in Deutschland. Die sind ungenau, was aber ja auch nicht so richtig überraschend ist.
Ja, was steckt dahinter, um das Wetter zu berechnen? Nutzen diese Apps ein Rastersystem, also das beobachtete Gebiet wird in ein Raster aufgeteilt und wenn dieses Raster dann eher grob ist, dann können zum Beispiel kleinere Gewitter durchfallen. Und wenn das Wetter dann noch wechselhaft ist, dann wird die Prognose ja auch nochmal schwieriger. Das sagt jedenfalls unser WDR-Meteorologe Jürgen Vogt.
Also im Umkehrschluss heißt das, je kleiner die Raster sind, desto genauer wird auch die Wettervorhersage. Und deshalb liegt es auch nahe, Wetter-Apps zu benutzen, die deutsche Daten verwenden, wie zum Beispiel die App des Deutschen Wetterdienstes. Die ist zumindest in der Basisversion auch kostenlos.
Ja, Geld ist ja auch so ein Punkt, hast du ja gerade schon angesprochen, bei Apps, die man sich dann noch runterlädt, die nicht vorinstalliert sind. Nur weil eine Wetter-App jetzt was kostet, heißt das ja noch lange nicht, dass die Vorhersage aussagekräftiger ist als bei anderen Apps. Die Qualität der Prognose ist da meist sehr ähnlich wie bei einer kostenlosen App. Und die teuren sind nur vielleicht nutzerfreundlicher. Man kann sich da mehr Daten anzeigen lassen, deswegen die Kosten.
Ja, wir wollten von unserem WDR-Meteorologen natürlich trotzdem wissen, ob er uns eine spezielle Wetter-App empfehlen kann. Aber seine Antwort war ein bisschen ernüchternd. So richtig gut findet er nämlich keine. Schade. Er hält sie eher so für ein unterhaltendes Medium, wobei das aber auch ein bisschen überspitzt von ihm formuliert war. Er hat uns aber gesagt, dass die Wettervorhersagen in den vergangenen 10 Jahren auch schon wirklich große Fortschritte gemacht haben und er geht davon aus, dass sich diese Entwicklung auch noch weiter beschleunigen wird. Also gute Aussichten für uns alle.
Grundsätzlich lohnt es sich momentan von Tag zu Tag in die App zu gucken und damit meine ich, dass die Prognosen ungenauer sind, je weiter wir uns das Wetter in der Zukunft vorhersagen lassen wollen. Wenn wir also heute gucken, wie das Wetter heute oder morgen wird, dann können wir sagen, von Nordwesten kommt eine Kaltfront nach Deutschland, die sorgt für etwas mildere Temperaturen, so um die 20 Grad. Es kann dann auch mal regnen. Ansonsten bestimmt sehr warme bis heiße Subtropikluft im Süden und Osten weiterhin das Wetter. Das schreibt der Deutsche Wetterdienst. Ich fühle mich hier schon wie ein Wetterfrosch. Teilweise gibt es auch Gewitter und von Südbaden bis ins Alpenvorland.
Du könntest das beruflich machen.
Oder?
Ja, ich habe mir 20 Grad gemerkt und es kann auch mal regnen. Mehr muss man nicht wissen, glaube ich.
Ein bisschen Gewitter noch.
Und ich muss sagen, ich mag das ja auch so ein bisschen. Ehrlich gesagt, dass die Natur uns da manchmal einfach noch ein Stück weit voraus ist, trotz der ganzen Technik und der Daten. Wenn das Wetter einfach sagt, fuck you, Wetter-Apps, ich mach's anders, als ihr es alle erwartet. Aber weißt du, was ich wettertechnisch sicher weiß?
Sag mal.
Sie wird sich freuen, dass nächste Woche in diesem Podcast die Sonne scheint, wenn nämlich Julia Schöning zurück ist. Ihr beide seid dann wieder vereint. Ich mache da mal eine Pause nach 2 Wochen Podcast-Moderation und erhole mich ein bisschen.
Ja, Jule wird sich sehr, sehr doll freuen, wenn sie das hört heute. Ja, und dir wünschen wir natürlich, dass du dich erholst und dich endlich mal ausschläfst. Das war ja wirklich eine lange Zeit. Jule und ich halten dann für dich die Stellung. Und euch allen wünschen wir an dieser Stelle mit gutem Wetter hoffentlich erstmal ein schönes Wochenende.
Macht's gut. Tschö.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.